Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Matthias Brandt liest die 7. von 15 Folgen aus dem Roman Reise nach Laredo von Arno Geiger. Kaiser Karl V. und der 11-jährige Jeronimo sind mit dem Fuhrmann Honza und seiner Schwester Angelita auf dem Weg von Kloster Juste nach Laredo ans Meer. Ein Weg von über 500 Kilometern. Angelita und Jeronimo verstehen sich blendend und die ganze kleine Gruppe profitiert von Honzas Erfahrungen als Fuhrmann. Denn der Weg, den sie wählen, ist beschwerlich und einsam. Nach einem langen Weg durch die Hitze der Ebene gelangen sie jetzt an den Fuß des Gebirges.
In der Früh kamen sie nach kurzer Zeit zu einem alten Wegweiser, einem über eine Stange gestülpten bleichen Wolfsschädel, darunter angenagelt eine Tafel mit 6 ins Holz gebrannten Buchstaben. Laredo. Laredo, wo das Rätsel gelöst werden wird, wo das Geheimnis tiefer werden wird und dadurch verständlich. Nein, umgekehrt. Dem Wegweiser und einer Handbewegung Honzas folgend, drangen sie ins Gebirge ein. Für diesen Moment fühlte Karl sich von den Schrecken der vergangenen Monate befreit. Und auch die von allerhand Schatten verstellte Zukunft lichtete sich. Sie stießen auf einen kleinen Fluss und in Gesellschaft des Flusses, doch in entgegengesetzter Richtung, durchquerten sie einen langsam sich erhebenden Eichenwald. 200-jährige Eichen, die Stämme überzogen mit leuchtend grünem Moos. Daran, wie aufgeräumt der Wald war, erkannte man, dass in der Nähe Menschen lebten. Doch zu Gesicht bekamen sie niemanden. Wenn ein Windstoß in die Bäume fuhr und die Eicheln herabfielen, hörte es sich an wie prasselnder Regen. Der Fluss verschmälerte sich zu einem Bergwasser und fiel immer tiefer ab in die von ihm selbst gegrabene Kluft. Der Weg wurde steil und staubig. Er zog sich zwischen den Felsen hinauf wie an sich selbst. Die schroffen Hänge drückten immer härter an den Weg heran. Es ging scharf an Abgründen vorbei und immer wieder rutschten die Zugtiere aus. Manchmal lösten sich unter den Hufen der Tiere etwas größere Steine, dann kollerten sie eine gefühlte Ewigkeit, bis sie in der Tiefe wieder zur Ruhe kamen. Kaum vernahm man ihr letztes Aufschlagen. Honza sprang vom Bock und führte das talseitig gehende Maultier am Zügel. Mehrfach mussten das Mädchen und der Junge den Wagen stoßen helfen. Sie rutschten und strauchelten. An einer geeigneten Stelle wurde das Maultier des Mädchens vorgespannt und der Grauschimmel wurde mit Gepäck beladen. Das Pferd trottete gleichmütig hinterher. Die Sonne stand am höchsten Punkt. Die Maultiere waren schweißnass, die Mäuler verklebt. Niemand sprach. Das Mädchen und der Junge keuchten. »Hinter diesem Berg!« Je höher wir steigen, werden weitere Berge auftauchen. Was jetzt aussieht wie nichts Besonderes, wird sich als Teil eines mächtigen Gebirges erweisen, sagte Honza. Karl lag auf dem gefährlich, manchmal bis nahe ans Umkippen wankenden Wagen. Die Mühsal der anderen irritierte ihn. Warum diese Irritation? Was ist los mit mir? Was kümmert es mich? Ich bezahle dafür. Aber der Bub und das Mädchen, sie quälen sich. Sie sind beide so zart. Vermutlich wiege ich so viel wie die beiden zusammen. Pause! Wir machen eine Pause, rief Karl. Er schob sich ins Sitzen und klammerte sich an die Verschalung des Wagens. So geht das nicht. Bei nächster Gelegenheit rasten wir. Am späten Nachmittag, wenn es kühler ist, ziehen wir weiter. Er kletterte vom Wagen und ging nebenher, keuchend und hustend. Er blieb stehen. Jeronimo blieb ebenfalls stehen und musterte Karl. Jeronimos Gesicht war ganz verstaubt. Jetzt, wo sein Gesicht ruhig und nicht verkniffen war von der Anstrengung, sah man die sauberen Falten in dem zarten Gesicht. Seltsam, dass der Bub schon so ein verkniffenes Gesicht machen kann. Er sollte sich nicht so anstrengen müssen. Jeronimo versuchte, Karl am Ellbogen zu stützen, doch das wollte Karl auf gar keinen Fall. »Ich kann alleine gehen.« Kümmert euch um das Gespann. Dort vorne in der Biegung machen wir Halt. Die Tiere sind müde.
Ich auch, sagte Jeronimo.
Ja, ich auch, sagte das Mädchen. Honza nickte. Er war einverstanden. Das Ärgste war geschafft. Nach der Rast schlängelte sich der Weg zwischen Felsen, folgte einige Zeit leicht ansteigend einer sanften Bergflanke um dann auf der Schulter dieses Berges in halbwegs offenem Gelände auf den nächsten, ungleich höheren Berg zuzulaufen. Diesen Berg würden sie umfahren, sagte Honsa. Eine steinerne Brücke über ein Tobel erweckte beim Herankommen mehr Argwohn als Vertrauen, aufgrund des hüfthohen Bewuchses mit Gras und Disteln. Doch bei näherer Betrachtung erwies sich die Brücke als befahrbar. Unter dem Brückenbogen ein Rinnsal zwischen verkeilten Felsen. Die Felsen groß wie Elefanten, sie konnten unmöglich von dem Rinnsal dorthin geschoben worden sein. Honsa sah Karls Gesicht im Augenblick des Erschreckens. Er sagte, wenn es hier regnet, zahlt es sich aus. Am frühen Abend überschritten sie einen Pass. Rechts ragte ein gewaltiger Berg auf, El Nuboso, der Wolkige. Karl glaubte, diesen Berg schon einmal gesehen zu haben. Es war der Berg, den man im Fenster eines der Porträts sah, die Tizian von Isabel gemalt hatte. Es erstaunte Karl, dass Tizian diesen Berg gekannt hatte. Er sagte versonnen, »Ich hätte nicht gedacht, dass ich in meinem Leben noch einmal einen Pass überschreite.« Als der Weg um einen Felsenvorsprung herumbog, stießen sie auf abgeholzte Hänge. Dort hatten große Muren die Straße verlegt. Behelfsmäßige Wege wandten sich über die Rücken des zungenförmig hingewölbten Schutts. Sofort wurde Honsa lebhaft. Er sagte, sie kämen gleich zu einer Stadt. Als er das sagte, atmeten die anderen auf. Was sie sahen, das waren die Halden der jahrhundertealten Silberminen, die Honsa bereits angekündigt hatte. Es ging vorbei an weiteren großen gelben Schutthalden. Sehr viele Baumstorzen da und dort mit zurückhaltenden, blassgrünen Trieben, gleichsam als harrten die Bäume ihre Auferweckung, so wie die Zeiten sich besserten. Die Erdkrume war fast überall abgewaschen, kahler Fels und Steine. Ein einzelner toter Stamm, vom Wetter geschält und von Spechten übel zugerichtet, stand bleich neben dem Weg wie ein Galgenbaum. Als wäre sie aus dem Nebel gekommen, wurde für einige Augenblicke die Silhouette einer in den Fels gebauten Stadt sichtbar. Krötenhaft, grau und warzig. La Ciudad Muerta. Honsa sagte, seit die Schiffe das billige Silber haufenweise aus den neuen Indien bringen, sind die Gruben nicht mehr rentabel. Wolken, dünn wie Rauch, umlagerten das grau emporragende Stadtgebilde. Auf den ersten Blick hätte man meinen können, auch die Silhouette strebe danach, sich jeden Moment aufzulösen. Die Stadt wurde ihren Blicken gleich wieder entzogen durch eine sich davorschiebende Felsnase. Die Entscheidung, in der Stadt Unterschlupf zu suchen für die bevorstehende Nacht, war zu diesem Zeitpunkt schon getroffen. Sie benötigten Schutz, denn dem Wind und der Kälte hatten sie nichts zu befehlen in dieser Gebirgshöhe. Honsa sagte, »Wollen uns einmal wieder Menschen ansehen?« Seine Schwester stieß einen fröhlichen Hetzruf aus, wie Karl ihn schon verschiedentlich gehört hatte. Alle gerieten in unruhige Erwartung, und Honsa erläuterte nochmals, offenbar legte er besonderen Wert darauf, »Wird einmal wieder Zeit, eine andere Gegend zu sehen, und vor allem Menschen, nicht immer nur Landschaft.« Seit langem zum ersten Mal hatte Karl keine Beschwerden, nur ab und zu vielleicht ein Brennen in den Augen. Immer schärfer, wenn sie sichtbar wurden, schnitten die Mauern der toten Stadt in den Himmel. Es war dann nochmals eine erhebliche Plackerei, vorbei an schwindelerregenden Abgründen, Kehre um Kehre. Schließlich erreichten sie den kleinen Friedhof der Stadt. Einige halb umgefallene Holzkreuze, eingefasst von einem ebenfalls halb umgefallenen niedrigen Holzzaun, alles von Dunst überkrochen. Auf den wenigen Grabplatten schimmerte etwas Schnee. Auf den Holzkreuzen, die in der Mehrzahl waren, hatte sich der Schnee nicht halten können. Honsa zog aus der Kiste unter dem Bock seine Stiefel hervor, die er während der Reise durch das hohe, einsame Land geschont hatte. Die meiste Zeit war er barfuß gewesen. Er besaß auch Holzschuhe, die ihm nachts als Kopfkissen dienten. Seine Schwester richtete sich ihr rotes Halstuch. Seit der Nacht am Galgenberg hatte Karl es nicht mehr zu Gesicht bekommen. Er selber klopfte sich das Stroh vom Mantel und kletterte zu Honsa auf den Bock. Die Vorfreude der anderen war ansteckend. Jetzt ging vor ihnen ein Kind, das eine dürre Ziege hinter sich herzog, ein etwa 5-jähriges Mädchen mit einem großen Wusch blonder Haare.
Das Kind ging nicht täppisch, ein wenig schwankend wie Kinder in Madrid oder Brüssel. Es ging energisch, erwachsenenhaft. Man wusste mit dem ersten Blick, das Kind ging hier nicht das erste Mal. Es ging hier, seit es gehen konnte. Die Kraft steckte sowohl in den Beinen als auch in der Technik. Das Mädchen hielt den Oberkörper in einem bestimmten Winkel zum Weg und setzte die Füße ganz flach. Die ganze kleine Person bestand aus Gehen. Langsam fuhren sie hinter dem Mädchen und der Ziege her, die sich beide kein einziges Mal umblickten. Nach einer weiteren Biegung schob sich eine wassertriefende Mauer an die rechte Straßenseite. Wenige Meter weiter stießen sie auf einen gemauerten Schlund, einen massiven, sich rasch verengenden Mauertrichter, der auf eine dunkle Tordurchfahrt zulief. Der Grauschimmel erschrak von dem lange nicht gehörten Hall der gegen die Pflastersteine schlagenden Hufeisen. Er scheute beim Eintritt in das dumpf riechende Tormaul, über dem auf Holz gemalt Karls Wappen hing. Auch die anderen Tiere verlangsamten den Schritt. Beim Verlassen der Durchfahrt hätte man annehmen können, jetzt kehre das Licht zurück. Aber die Stadt war wie von sich selbst verschluckt. Aus Stein erbaut, eng, rußig, sich selbst das Licht versagend, nahm sie die Ankömmlinge in ihre Düsternis auf. »Es soll in der toten Stadt 5-mal mehr Frauen geben als Männer«, sagte Honsa nachdenklich. Man konnte die Erregung in seiner Stimme hören. Doch seine neben dem Wagen reitende Schwester begoss das Feuer sogleich mit Wasser. »Lass die Finger weg, Honsa. Sie werden dich auflaufen lassen, wie immer.« »Ärgere mich nicht«, erwiderte er und machte die Lippen schmal. Eine Schar Gänse verließ nur widerwillig die Schlammpfützen auf der Straße. Jedem sein eigenes Vergnügen. Sie erfuhren, dass es in der Stadt ein einziges Gasthaus gab, an der langen Straße unmittelbar vor dem Laden des Schuhmachers. Es war ein altes, unregelmäßig in ziemliche Höhe gebautes Steinhaus mit einem Dach aus Schieferplatten. Stege und eine kleine Brücke führten über einen Kotgraben zwischen Straße und Haus. Dieser Graben, mit grünem Schleim überzogen, schillerte phosphoreszierend. Ein erhöht angebrachtes, aus der Fassade ragendes Schild quietschte im Wind. Der Name des Wirtshauses war darauf zu lesen, die Buchstaben aus Hühnerknochen gebildet. Auch ein über der Eingangstür hängendes Hufeisen nahm Karl mit Stirnrunzeln wahr. Geronimo sagte, bei Hufeisen muss man nicht daran glauben, dass sie Glück bringen. Sie bringen auch Glück, wenn man nicht daran glaubt. Das behauptet der Schwindlige. Dein Freund, der im Manzanares ertrunken ist. Ja. Geronimo führte den Grauschimmel über den Kotgraben auf eine Freifläche neben dem Haus und schlang die Zügel des Pferdes um einen aus der Hausmauer ragenden rostigen Haken. Während Honsa das Gespann durch das Hoftor rangierte, klopfte Karl den Staub von seinem Hut, klopfte den Staub von seinen Schultern, richtete sich alle Krägen, Manschetten, Handschuhe, dann strich er sich über den Bart und öffnete die knarrende Wirtshaustür. Nach der langen Reise gefiel ihm die Aussicht, einmal wieder ein hausähnliches Gebilde zu betreten. Hinter dem Schanktisch stand eine amerikanisch aussehende Magd mit langem, glattem, schwarz glänzendem Haar und kräftigen, honigfarbenen Oberarmen. Sie zeigte sich wenig beeindruckt von den Ankömmlingen. Ein kurzer, gleichgültiger Blick war alles, was sie aufwendete. Ihr rundes Gesicht war von faltenloser Glätte, was den Eindruck der Unbeteiligtheit verstärkte. Weder wies sie dem sonderbaren Mann in Begleitung des blonden Buben einen Tisch zu in der leidlich gefüllten Stube, noch fragte sie nach dem Begehren. Stattdessen fuhr sie in ihrer Beschäftigung fort, die darin bestand, dass sie Zwiebeln schnitt. Der scharfe Geruch erfüllte den Raum. Karl, nicht gewohnt, dass man ihn ignorierte, rang sich dazu durch, die Frau anzusprechen. »Ich möchte Sie bitten, mich beim Patron anzumelden.« »Patron? Anmelden?« »Ich wünsche, den Hausherrn zu sprechen.« Die Frau sah ihn durchdringend an. Dann wandte sie sich zur Küche und rief, »Da ist einer, der will etwas.« Der Durchgang zur Küche war mit auf Schnüre gefädelten Korkstücken zugehängt. Einem seltsamen Gebilde, so eine Art Vorhang aus Flaschenkorken, der im Luftzug waberte. Diese erfindungsreiche Einrichtung schirmte die Küche gegen Blicke ab. Trotzdem konnte man hindurchgehen wie durch Nebel. Karl schwindelte beim Hinsehen.
Nach einiger Zeit schob sich ein großer, massiger Körper durch die unruhig sich bewegende Barriere. Ein weißer, kaftanartiger Rock, der bis zum Fußboden reichte, also viel zu lang war, mehrere um den Hals getragene silberne und hölzerne Talismane und eine unbekümmert auf dem großen, runden Kopf getragene himbeerfarbene Wollmütze brachten die mächtige Gestalt eines Mannes zur Geltung, dem sichtlich daran lag, nicht übersehen zu werden. Karl konnte sich nicht erinnern, je einer so bizarren Aufmachung begegnet zu sein. Nicht bei den hyperboreischen Gesandten, nicht in Nordafrika und nicht unter den nach Spanien verschleppten Neuindiern. Man hätte darüber spotten können, aber es machte Eindruck. Es gab da etwas Bezwingendes. Und auch eine wulstige Narbe quer über das halbe Gesicht flößte unwillkürlich Achtung ein. Vermutlich stammte sie von einem Hieb, zog sich von der Braue über die rechte Gesichtshälfte und verlor sich in einem struppigen Bart. Der Hieb war aber bestimmt nicht allein beteiligt gewesen an der Verwüstung dieses Gesichts. Ein ausschweifendes Leben hatte nicht minder seinen groben Stempel hineingedrückt. »Der Mann gefällt mir nicht«, dachte Karl. Und im selben Moment wusste er, dass sein Gegenüber das Gleiche empfand. Ihrer beider Blicke begegneten einander und es entstand ein Moment unbehaglicher Nähe. Schließlich zog der Wirt die von der Narbe geteilte rechte Braue hoch. »Wird wieder einmal jemand gehängt?«, fragte er in herausforderndem Tonfall. »Es gab hier seit Wochen keine Hinrichtung mehr.« »Hinrichtung? Wegen Ihrer Kleidung, so ganz in Schwarz. Sie sind doch der Henker, Senior.« »Ich bin Witwer.« »Wer ist das nicht?« Der Wirt zwinkerte Karl unverschämt zu, als seien sie alte Bekannte. Die etwas ironische, herablassende Art des Dicken irritierte Karl. In seinem Rücken spürte er die Anwesenheit des Kindes. Hinter dem glockenförmigen Mantel versteckt, prüfte Jeronimo mit Spähblicken die neue Umgebung. Wenn die Erwachsenen einander belauern, bleiben die Kinder unbeachtet. Der Wirt nahm den nächsten Anlauf. »Was treibt die Herrschaften hierher, wenn ich mir erlauben darf, zu fragen?« »Die Suche nach guter Gesellschaft«, erwiderte Karl. Das war nichts, womit der Wirt viel anfangen konnte. Er zog erneut die Brauen hoch und suchte nach einer Antwort, mit der er sich nichts vergab. Schließlich sagte er, »Dann herzlich willkommen. Sie werden sich bei uns wie zu Hause fühlen.« Zu Hause war es nie besonders angenehm. Der Wirt brachte ein halbes Lächeln zustande. »Ihren Namen habe ich vorhin nicht mitbekommen.« »Ich habe ihn nicht genannt.« »Einen Namen brauche ich. Sie haben doch bestimmt einen Nombre Artistico.« Mit diesen Worten ging der Wirt hinter den Schanktisch und legte ein Buch auf die Theke. »Wenn Sie die Güte haben, sich registrieren zu wollen, ich habe kein Interesse mehr an Büchern.« Der Wirt fluchte brummend. »Himmel, Herrgott, es ist mühsam, immerzu die Leute ergründen zu müssen. Was soll ich schreiben? Senior, scheißegal. Ah, dann also Senior, scheißegal.« Er schrieb längere Zeit in das Buch, dabei ununterbrochen fluchend. Anschließend richtete er sich seufzend auf, schob verdrossen die himbeerfarbene Wollmütze etwas höher in die Stirn, um dann mit gütigst gefrorenem Lächeln und einer zwanglosen Handgeste in Richtung der amerikanisch aussehenden Magd sich zurückzuziehen durch den wabernden, raschelnden Korkvorhang. Die Geschwister trugen Gänsefüße an der Kleidung, weshalb ihr Platz im Haus nicht eigens besprochen werden musste. Sie blieben bei den Tieren im Stall. Karl bekam ein Zimmer unterm Dach, Jeronimo erhielt eine Matte vor Karls Zimmertür. Hinter der Magd, höher und höher steigend, wurde Karl mulmig. Er äußerte Bedenken wegen der drei Stockwerke, die bereits bewältigt waren. Die Magd sagte, »Keine Sorge, Senior, hier sind sämtliche Gotenzüge schadlos hoch und wieder hinunter. Die Treppen in Wirtshäusern sind besonderen Belastungen ausgesetzt. Im Laufe der Jahre ducken sie sich weg wie Hunde, die täglich Tritte erhalten.« Die Treppe war uneben, wellig, sie bog sich unter den Füßen. Karl hatte Mühe, das Gleichgewicht zu halten. Einmal rutschte er aus und Jeronimo stemmte sich gegen seinen Hintern. Es war ein Glück, dass an der Wand ein abgegriffenes Seil durch Eisenringe lief. Daran konnte Karl sich hochziehen. Zuoberst angekommen, öffnete die Magd eine Tür und, indem sie beiseite trat, forderte sie Karl mit nachlässiger Geste zum Eintreten auf. Ihre Kerze in Richtung des Zimmers haltend, blieb sie lauernd im Türrahmen stehen. Im Vorbeigehen bemerkte Karl, dass die Ohren der Frau langgezogen waren von schweren Reifen. Gebückt trat er in die Kammer. Sie war schmutzig, überall Staub. Es roch nach Schimmel und nach Mäusen. Deshalb öffnete er das Fenster vis-à-vis der Tür. Draußen war es dunkel. Im nicht besonders kräftigen Licht legte Karl seinen Hut und seine Handschuhe auf die Kommode rechts der Tür, zog die Pistolen aus dem Gürtel und legte sie auf die Handschuhe. Links an der Wand gab es ein schmales Bett, einen Strohsack und zwei Decken. Das Bett stand auf hohen Beinen, was Karl mit Erleichterung registrierte. Er beugte sich schnuppernd über den Strohsack. Nicht gerade frisch, aber auch nicht faulig. Man konnte es durchgehen lassen. Als er im nächsten Moment vor Erschöpfung hinsank, stieg Staub auf, der von der Luftströmung ins Licht der Kerze gezogen wurde und dort knisternd aufflimmerte. Karl suchte den Blick der Magd. Ihr fremdländisches Gesicht trat bleich, vom Kerzenlicht erhellt, wie eine Maske aus dem Schwarz der Haare hervor. Die dunklen Augen über den breiten Jochbeinen schauten schweigend zu ihm herüber und betrachteten ihn mit argwöhnischer Genauigkeit. Karl spürte, dass die Hässlichkeit seines Gesichts der Frau zu denken gab. Und wieder wusste er nicht, welcher Wunsch größer war. Der, mit anderen Menschen in Berührung zu kommen, oder der, diese Berührung zu vermeiden, aus Angst vor jeder Berührung. Er sagte unsicher, sie soll bedankt sein. Und sofort schlug die Tür ins Schloss. Was ist Schönheit? Als junger Mann hatte er Albrecht Dürer diese Frage gestellt. Die lapidare Antwort: Schönheit? Was das ist, das weiß ich nicht. Karl verlängerte Dürer die Leibrente, die Karls Großvater, der Weißkunig, einige Jahre zuvor bewilligt hatte. Und oft in späterer Zeit dachte Karl an Dürers Antwort: Was das ist, das weiß ich nicht. Der Gedanke ließ ihn nicht los, er war immer da, anwesend in seiner Schlichtheit, ein Schutz- und Bannzauber. Viele Jahre später erzählte er Isabel von dem Wortwechsel. Im Jahr ihres Todes oder im Jahr davor, sie muss schon wieder schwanger gewesen sein, sie kamen auf Karls Aussehen zu sprechen. Er hatte das Gespräch dorthin gelenkt, unsicher, wie Isabel sich dazu stellte. Was empfand sie bei seinem Anblick? War sie angewidert? Sah sie darüber hinweg? Verspürte sie Zuneigung? Isabel schaute ihm ins Gesicht, hob ein wenig den Kopf, und das Herz bebte ihm, als ihre Blicke einander trafen. Sie sagte: Schönheit finden wir nur in Dingen, die beinahe schön sind. Das Wort beinahe kam Karl zu schwach vor im Zusammenhang mit seinen Gesichtszügen. Das Wort war zu schwach. Doch Isabel sagte: Beinahe? Was das ist, das weiß ich nicht. 11 Jahre war Karl schön gewesen, in den Jahren seiner Ehe. Daran dachte er, während Geronimo ihn in der Früh rasierte. Geronimo war hochkonzentriert. Er redete vor sich hin, jeden seiner Schritte mit Kommentaren begleitend. Er entschuldigte sich. So habe es seine erste Mutter gemacht, Anna, wenn sie seinen ersten Vater rasiert habe, Franz, den Geigenspieler. Anna habe ihre Tätigkeiten in Worte gefasst. Sie habe die Dinge, nach denen sie griff, benannt. Und so, durch Zuhören, habe Geronimo das Rasieren erlernt, ohne das Erlernte je angewendet zu haben. Geronimo verwendete Honsas gut gewetztes Messer und bearbeitete Karls Bart. Zwischendurch strich er das Messer ab an einem Riemen, der ebenfalls von Honsa geborgt war. Karl saß zurückgelehnt auf einem harten Schemel, den sie zum Fenster gerückt hatten. Die Sonne schien, ein gelbes Herbstlicht lag auf den nicht ganz so hohen Dächern der Nachbarhäuser. Karl dachte an Dürer und an Isabel, die schön gewesen waren, beide tot. Er erschauerte im Wissen um die vergangene Fülle. Wo sind sie geblieben, die mit ihrer Schönheit die Welt bereichert hatten? Vater, Mutter, Geschwister, Verbündete und alle anderen, die Großeltern. Der Weißkunig hatte in seinem Testament verfügt, dass man ihn nach seinem Tod entkleide, den Leichnam geißle, ihm die Zähne einschlage und ihn anschließend porträtiere. Eigentlich komisch. Manchmal fragte sich Karl, ob es die vielen Toten in seinem Leben überhaupt je gegeben hat. Sie wurden immer mehr. »Was fällt dir auf an meinem Gesicht?«, fragte er den Jungen. Jeronimo senkte verwirrt den Kopf. Er verstand die Frage nicht. Er hätte lieber über einfache Dinge gesprochen, neben der schwierigen Aufgabe des Rasierens. »Nichts? Nichts?« »Ganz normal. Die Falten sind hinderlich. Da, an der Wange.« »Ja, ich befürchte, das ist Blut.« »Und dir fällt nichts auf?« »Mit Verlaub, die Ohren. Ein bisschen komisch, Senor.« »Wenn man hineinschaut, da sind Haare, lange störrische Haare. Und auch entlang der Ohrmuschel wachsen Haarbüschel, nur an bestimmten Stellen. Kleine hellblonde Haarinseln, Senor. Komisch ist auch, wie unregelmäßig der Bart wächst. Dicht am Kinn und den Kiefer entlang, aber an den Wangen hier oben nur ein bisschen. Mir gefällt die dreifache Falte über der Nase. Aber am besten, wenn ich mich entscheiden muss, Senor, gefallen mir die Haare in den Ohren. Und sonst? Sonst nichts, Senor. Mit einem sauberen Tuch wischte er die rasierte Haut ab, strich das Tuch von den Wangen zum Kinn und vom Hals zum Kinn und über das Kinn von vorne nach hinten und wieder zurück. Dann besichtigte er das Ergebnis. Aber nicht, wo die Rasur stattgefunden hatte, sondern im Tuch. Dort zeigten sich kleine hellrote Striche und Tupfer von Blut. Der Junge war trotzdem zufrieden. Sein kleines Gesicht strahlte, als er Karl einen Spiegelscherben vor die Augen hielt und fragte, wie gefällt es Ihnen? Dem Verlangen, die Begutachtung zu verweigern, widerstand Karl. Zögerlich brachte er den Scherben in den richtigen Winkel. Aus dem Spiegel schaute ihm ein erstauntes Gesicht entgegen mit schweren, bläulichen Backen. Die Backen schienen bläulicher als die Augen, deren Farben mit den Jahren verblasst waren, wie so vieles. Ein Gesicht, mein Gott, es ist schwer, sich an das zu gewöhnen, was die Natur, Alter und Krankheit dem Leib antun. Von Pigmentschwund gefleckt, sackige Lider, die Unterlippe warf einen mächtigen Schatten aufs Kinn. Landschaft nach geschlagener Schlacht. Es gab nur eine halbwegs erträgliche Antwort auf eine so lausige Visage, dass derlei eine Äußerlichkeit darstellt und nicht ins Gewicht zu fallen hat. Yo, El Rey. Yo, El Rey. Karl nuschelte die Wörter, mit denen er seine spanischen Briefe gezeichnet hatte. Nicht mit Stolz, sondern im Ton der Erschöpfung. Dann fügte er sich erinnernd hinzu, jeder Mensch ist ein zurückgetretener König. So sehe ich aus. Jeronimo war ihm beim Aufstehen behilflich. Dann verharrte Karl eine Weile reglos in der eckigen Schachtel seiner schwarzen Kleidung. Schließlich strich er sich mit der linken Hand über beide Wangen und entließ den Jungen, der sogleich die Stiegen hinunterpolterte. Den Geräuschen nach benötigte er zwei Sprünge für ein Stockwerk. Kurz darauf, da war von Jeronimo bereits nichts mehr zu hören, mit schleppenden, schlurfenden Schritten verließ auch Karl die Kammer.
Matthias Brandt mit einer weiteren Folge aus dem Roman Reise nach Laredo von Arno Geiger. Das Buch ist im Hansa Verlag erschienen, das Hörbuch bei Hörbuch Hamburg. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9:00 mit Tarek Yusbashi. Bundeskanzler Scholz und Frankreichs Präsident Macron haben sich über die Lage in Syrien ausgetauscht. Laut einem Sprecher der Bundesregierung haben sich beide grundsätzlich dazu bereit erklärt, mit den neuen Machthabern in Syrien zusammenzuarbeiten. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Constanze Semidey.
Grundlage einer solchen Zusammenarbeit sei die Einhaltung der Menschenrechte und der Schutz ethnischer und religiöser Minderheiten, hieß es. Scholz und Macron sagten demnach auch zu, sich für ein stärkeres Engagement der EU in Syrien Syrien einzusetzen. US-Außenminister Blinken hat angesichts des Sturzes der Assad-Regierung davor gewarnt, dass die Terrororganisation Islamischer Staat in Syrien wieder Fuß fasst. Er sagte, das Ende des Assad-Regimes biete zwar eine historische Chance, es gebe aber auch erhebliche Risiken. So werde der IS die Situation nutzen, um sich neu aufzustellen und sichere Häfen zu schaffen. Blinken betonte, die USA würden das nicht